RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Jasmin Becker. Polens Ministerpräsident Tusk hatte eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil er bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der kann zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung per Veto blockieren. Die USA haben sich bei Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Präsident Trump sagte, beide Seiten müssten aber noch formell zustimmen. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Trotz der Handelsgespräche bleibt das Verhältnis angespannt. Von einem Ende des Streits kann bisher keine Rede sein.
Der frühere Hollywood-Produzent Weinstein ist in einem neu aufgerollten Strafprozess in einem Fall für schuldig befunden worden. Ein Geschworenengericht in New York legte ihm den sexuellen Übergriff auf eine Produktionsassistentin zur Last. In einem weiteren Fall sprach es Weinstein frei. Zu einem dritten Anklagepunkt wegen Vergewaltigung werden die Beratungen morgen fortgesetzt. Weinstein verbüßt derzeit eine 16-jährige Gefängnisstrafe. In der JVA Berlin-Tegel ist erneut ein Straftäter nicht von einem Ausgang zurückgekehrt. Das hat die Justizverwaltung dem RBB bestätigt. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Der 39-jährige Mann, der unter anderem wegen zwei Raubtaten 5 Jahre Haft verbüßt, war am Sonntagabend nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Es war sein 94. Ausgang seit September 2024. Alle anderen verliefen problemlos. Die Berliner Polizei sucht nach dem Flüchtigen. Aus Justizkreisen heißt es, das Gefahren Potenzial sei nicht vergleichbar mit anderen Fällen. Im vergangenen Juni waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein sicherheitsverwahrter Vergewaltiger bei Ausgängen geflüchtet. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden.
Der Frontmann der Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt. Die Beach Boys waren vor allem in den 60er Jahren erfolgreich. Zu ihren größten Hits zählten Surfing USA und I Get Around. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts häufig klar bei frischen 10 bis 5 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 19 und am Perleberg 18 Grad. Morgen viel Sonne. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad. Es bleibt sonnig am Freitag bis 27 und am Samstag bis zu 30 Grad. Die Zeit 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Der kommt von NDR Info aus Hamburg mit Marius Zeker am Mikrofon. Schönen guten Abend. In Bremerhaven, da treffen sich seit heute die Innenminister der Länder. Und sie haben dort einiges zu besprechen, denn die Liste der Themen auf der Tagesordnung ist lang. Und Proteste gab es zur Eröffnung der Konferenz, auch wie Daniel Hoffmann berichtet.
Etwa 160 Menschen hatten sich in der Nähe des Konferenzgebäudes versammelt und eine Menschenkette gebildet. Sie wollten damit auf die Gefahren aufmerksam machen, die aus ihrer Sicht von der AfD drohen. Bremens Innensenator Ulrich Meurer geht davon aus, dass Bund und Länder auf der Innenministerkonferenz eine gemeinsame Linie für den Umgang mit der Partei finden, die vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Einzelheiten dazu nannte er nicht. Ein weiteres wichtiges Thema sind aus seiner Sicht Maßnahmen gegen Anschläge in Deutschland. Meurer forderte eine rasche Umsetzung der nach dem Anschlag von Aschaffenburg beschlossenen Regeln.
Wir haben ja eine Entwicklung seit Aschaffenburg, die uns sehr beunruhigt. Die Zahl hat stetig zugenommen. Und darauf müssen wir eine Antwort finden.
Meurer kritisierte, dass einige Länder im Bereich innere Sicherheit zu zögerlich reagierten. Das müsse sich ändern. Die Innenminister beraten außerdem über eine Wende in der Migrationspolitik und den Schutz von Frauen vor Gewalt sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch.
Wie gerade gehört, eins der Themen, über das die Innenminister bei ihrem Treffen in Bremerhaven sprechen wollen, ist häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen und wie man Menschen davor schützen kann. Doch Dieser Schutz vor Übergriffen, etwa von ehemaligen oder gewalttätigen Partnern, ist schwierig. Darum wird es in Bremerhaven auch darum gehen, darüber zu reden, wie man den Schutz der Opfer von häuslicher Gewalt verbessern kann. Nicole Markwald fasst den Stand der politischen Diskussion über dieses Thema zusammen.
Sie findet in Sozialwohnungen und Eigenheimen statt, von Menschen ohne Schulabschluss und Akademikern. Häusliche Gewalt. Die Mehrheit der Betroffenen, rund 70%, ist weiblich. Allein 2023 wurden 180.715 Mädchen und Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Und das sind nur die Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden. Weil es um den eigenen Partner oder Ex-Partner geht, wird häusliche Gewalt selten angezeigt, sagt Johanna Wiest von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes.
Es spielt auch viel Angst mit rein, auch viel Unsicherheit, was dann die Konsequenzen im Rechtssystem angeht. Es kommt auch sehr selten zu Verurteilungen bei häuslicher Gewalt und das demotiviert die Frauen natürlich, überhaupt eine Anzeige zu stellen.
Sexuelle Gewalt, Schubsen oder Schlagen, Beleidigen und Demütigen. Jeden Tag sind in Deutschland 400 Frauen von diesen Formen häuslicher Gewalt betroffen. Es gibt keine belastbaren Zahlen, wie viele Kinder mit Gewalt in der Familie aufwachsen. In ihrer Antrittsrede vor dem Bundestag sagte die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD dazu:
Wer seine Partnerin oder seinen Partner schlägt, darf damit nicht durchkommen und ist gleichzeitig eine Gefahr für seine Kinder. Und deshalb werden wir nicht nur den Schutz der Betroffenen verbessern, sondern wir werden uns darum kümmern, dass häusliche Gewalt im Sorge- und im Umgangsrecht natürlich auch berücksichtigt werden.
In solchen Fällen soll es schwerer für Täter werden, Umgangs- oder Sorgerecht zu erhalten. Geht es um häusliche Gewalt in der Familie, haben Familiengerichte verschiedene Rechte abzuwägen. Die Verfassung sichert Elternrechte, die auch den Umgang mit dem eigenen Kind gewährleisten. Aber natürlich hat der Staat auch einen Schutzauftrag gegenüber den Opfern häuslicher Gewalt. Über allem steht das Wohl des Kindes und seine Interessen. Im Gewaltschutzgesetz will die schwarz-rote Koalition auch die gerichtliche Anordnung der elektronischen Fußfessel nach dem sogenannten spanischen Modell verankern. Dabei werden keine vordefinierten festen Verbotszonen überwacht, wie zum Beispiel, jemand darf sich nicht der Wohnung oder dem Arbeitsplatz der Ex-Partnerin nähern. Stattdessen trägt der Täter eine Fußfessel und das Opfer hat einen Annäherungssensor bei sich. Nähert sich der Täter absichtlich oder unabsichtlich, werden Polizei und das Opfer informiert. Kontakt- und Annäherungsverbote könnten damit besser überwacht werden. Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, begrüßt den Plan. Aber gibt zu bedenken:
Erstens müssen wir sicherstellen, dass es technisch funktioniert, weil nichts wäre so fatal, als wenn wir suggerieren, es gibt einen Annäherungsalarm und der funktioniert dann nicht und die Frau steht auf einmal ihrem Peiniger gegenüber, völlig unvorbereitet. Die Datenübertragungskomponente muss geklärt sein, dass insbesondere keine unnötigen Daten der Frau erhoben werden. Also das sind schon wichtige Fragestellungen, die geklärt werden müssen, aber dann wäre es gut, wenn es zügig auf den Weg gebracht wird.
Bei Hochrisikofällen könnte für 3 Monate eine elektronische Fußfessel angeordnet werden. Mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Monate. Experten warnen ohnehin, elektronische Hilfsmittel können nur ein Baustein sein. Um langfristig die Zahlen häuslicher Gewalt zu senken, muss viel früher angesetzt werden. Aufklärung von Geschlechterrollen oder ein gesünderer Umgang mit Frust und Wut sollten beispielsweise schon in der Schule noch stärker thematisiert werden.
Informationen von Nicole Markwald. Ein weiteres Thema der Innenminister bei ihrem Treffen wird auch der Umgang mit Rechtsextremisten und vor allem mit der AfD sein. Wie drängend dieses Thema ist, Rechtsextremismus, das hat sich gestern wieder gezeigt bei der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts. Danach hat sich bundesweit die Zahl der rechtsextremen Straftaten um rund 47% erhöht und die Zahl von Rechtsextremen, die von den Sicherheitsbehörden erfasst worden sind, ist auf 50.000 Personen angestiegen. Das sind rund 10.000 Menschen mehr als im Vorjahr. Und so mancher von diesen Menschen ist im Besitz von Waffen. Die aber haben, so sagen es viele Politiker, in den Händen von Rechtsextremen nichts verloren. Aber ihnen die Waffen abzunehmen, ist gar nicht so einfach. Über die Lage in Rheinland-Pfalz berichtet Armin Angele aus Mainz.
In Rheinland-Pfalz verfügten im vergangenen Jahr laut Innenministerium insgesamt 57 Rechtsextremisten über erlaubnispflichtige Waffen. 54 Rechtsextremisten waren berechtigt, Schreckschusswaffen zu führen. Der Verfassungsschutz prüft bei allen Rechtsextremisten, ob sie Waffen besitzen und übermittelt proaktiv extremistische Erkenntnisse über die jeweilige Person an die Waffenbehörde. Diese geht dann Hinweisen nach, ob Waffenbesitzer als unzuverlässig einzustufen sind und deshalb eine waffenrechtliche Erlaubnis zu versagen ist. Doch das geht nur in begründeten Fällen, so Innenminister Michael Ebling.
Es ist schon möglich, dass Menschen, die offen, gewaltbereit, zum Beispiel aus dem Reichsbürgermilieu kommen, dann auch die waffenrechtliche Erlaubnis zu entziehen. Das tun wir auch konsequent in Rheinland-Pfalz. Allein aber die Mitgliedschaft beispielsweise in der AfD ist noch kein ausreichender Beleg, letztendlich an der Zuverlässigkeit eines Waffenträgers, einer Waffenträgerin zu zweifeln. Dazu gibt es auch Urteile in Deutschland und insofern gibt es eindeutig hier keinen unmittelbaren Zugriff auf die Frage, dass jemand, der sich auch zur AfD bekennt, keine Waffen führen dürfte.
Wie viele AfD-Mitglieder in Rheinland-Pfalz eine Waffe besitzen, ist nicht bekannt. Wer einen Waffenschein erwirbt, muss nicht angeben, ob er in einer Partei ist. Was genau sich ändern könnte, durch die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistische Partei, ist unklar. Vor allem ist die Einstufung noch nicht rechtskräftig. Innenminister Ebling.
Es bleibt rechtlich eine schwierige Grundlage, aber unser Ziel auch bei der Innenministerkonferenz wird schon sein, dass wir uns über diese und auch andere Fragen besser auch eine einheitliche Linie haben. Also eine einheitliche Linie in der Frage, wenn vom Bundesamt für Verfassungsschutz eine Einstufung vorliegt, dass die AfD insgesamt gesichert rechtsextrem ist. Was bedeutet das für Mitglieder, die Waffen haben? Was bedeutet das für unser Verhältnis zu solchen Mitgliedern im öffentlichen Dienst? Wie gehen wir mit Einstellungen dazu um, beziehungsweise welche vielleicht auch Hinweise geben wir Beamtinnen und Beamte, was ihre Betätigung innerhalb des öffentlichen Dienstes im Verhältnis auch zur Parteimitgliedschaft angeht?
Während einige Bundesländer im Osten bereits erfassen, wie viele AfD-Mitglieder Waffen besitzen, ist Rheinland-Pfalz da noch zurückhaltend. Würde die Hochstufung der AfD von Gerichten bestätigt werden, hätte das laut Ebling erstmal ganz andere Folgen.
Wenn bestätigt wird durch die Gerichte, dass die Einstufung des Bundesamtes zutreffend ist, die AfD als gesichert rechtsextremistisch geführt werden kann, bedeutet das, dass mehr nachrichtendienstliche Mittel auch eingesetzt werden können. Zum Beispiel, dass auch Vertrauenspersonen in die Organisation gebracht werden können. Also man noch stärker auf die Hintergründe und auch auf die Finanzströme schaut.
Ein pauschaler Entzug von Waffen dürfte aber auch dann schwierig bleiben. Behörden müssen wohl erstmal weiter jeden Einzelfall genau prüfen.
Der Stichtag.
Am südlichen Stadtrand von Berlin, da liegt eine Brücke, die viele Namen hat. Zu Zeiten der deutschen Teilung hatte die DDR sie ausgerechnet Brücke der Einheit getauft. Im Westen, da hat man sie schlicht Gelinekerbrücke genannt und auf beiden Seiten trug sie den Spitznamen Agentenbrücke. Denn hier, an der Grenze zwischen Ost und West, sind während des Kalten Krieges gleich mehrfach Spione ausgetauscht worden. Das erste Mal in den 60er Jahren, das zweite Mal heute vor genau 40 Jahren. Caroline Henken-Behrens blickt zurück.
Die Brücke über die Havel zwischen Potsdam und West-Berlin mit dem weißen Grenzstrich genau in der Mitte, sie ist nicht hier zum ist ersten Mal Schauplatz des Kalten Krieges.
Westöstlicher Agentenaustausch in Berlin.
Hektische Aktivität. Ein blauer Kombi mit US-Kennzeichen rollt von westlicher Seite auf die Brücke. Darin sitzen die vier östlichen Agenten, die in den USA wegen Spionage verurteilt worden sind.
Diese vier einstigen Ostspione verschiedener Nationalitäten sollen gegen 25 Westspione ausgetauscht werden, die aus den Gefängnissen des jeweiligen Klassengegners kommen. Alles ist minutiös geplant. Zuerst sollen die Westagenten über den weißen Strich. Einer von ihnen ist Eberhard Fetgenheuer.
Es war ein so erhebendes Gefühl, über diesen weißen Strich zu fühlen und diese Gewissheit zu haben, sie können dir jetzt nichts mehr tun.
Eberhard Fetgenheuer spionierte für den US-Auslandsgeheimdienst CIA als Hobbyagent. Zur Zeit des Kalten Krieges blüht das Spionagewesen. Wer als Spion enttarnt wird, dem drohen im Westen wie im Osten hohe Gefängnisstrafen. In der DDR werden bis 1981 manche Agenten oder sogenannte Saboteure sogar hingerichtet. Auch deswegen haben die Austausche einen hohen politischen Wert. Jahrelang wird zwischen USA, UdSSR und DDR gepokert und verhandelt. Das übernehmen vor allem der US-Diplomat Richard Byrd und Ostanwalt Wolfgang Vogel. Auch die Bundesrepublik ist beteiligt, betont damals Regierungssprecher Friedhelm Ost.
Die Bundesregierung hat das Mögliche getan,
um der Aktion zum Erfolg zu verhelfen.
Gerade einmal 30 Minuten hat er gedauert, der zweite Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke. Heute vor genau 40 Jahren.
Und das war der Stichtag von Caroline Henken-Behrens. Es ist jetzt 21.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Thomas Kroh am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. In Bratislava hat die U21-Europameisterschaft im Fußball begonnen. Spanien besiegte zum Auftakt Gastgeber Slowakei mit 3:2. Die deutsche Mannschaft muss morgen gegen Slowenien antreten. Von den deutschen Talenten steht vor allem Nick Woltemade vom VfB Stuttgart im Fokus. Uli Schäfer stellt Ihnen den Stürmer vor.
Er war einer der Shootingstars der vergangenen Saison. Er ist 1,98 Meter groß, schlaksig, aber super stark am Ball. Wolte Messi wird er genannt. Nick Woltemade.
Woltemade macht sich auf, ist auf dem Wege zum Tor. Woltemade, Schuss und Tor!
12 Tore in der vergangenen Bundesliga-Saison, Ende Mai DFB-Pokalsieger und Anfang Juni das Debüt in der Nationalmannschaft beim Final Four in der Nations League.
Sehr aufregend, generell die letzten Monate, verrückt irgendwie auch alles, was passiert ist und jetzt bin ich hier.
Bei der U21-Nationalmannschaft und da ist Woltemade Führungsspieler.
Möchte ich auch gerne sein, möchte mit ja, vor allem natürlich Leistung vorangehen, aber auch mit meiner Art, mit der Lockerheit, mit dem Spaß, aber trotzdem den nötigen Fokus und hier habe ich dann schon noch mal ein bisschen mehr zu sagen als in der A-Nationalmannschaft.
Und bei der U21 wird auch etwas mehr von ihm erwartet.
Ich hoffe, dass ich hier die Spiele entscheiden kann und natürlich dann viele Tore, Assists und gute Leistung bringe.
Gut möglich, dass Nick Woltemade dann noch mehr ins Rampenlicht rückt und für größere Clubs als Stuttgart noch interessanter wird. Aber darüber macht er sich aktuell keine Gedanken.
Jetzt bin ich bei der U21 und das ist erstmal das, was für mich zählt.
Das Ziel, so weit kommen wie möglich. Am besten ins Finale und den Titel holen.
Hey, wir haben so eine geile Truppe, wir wollen auf jeden Fall nochmal angreifen jetzt. Und das lässt auch den ganzen Trubel um mich herum ein bisschen abblitzen, dass ich wirklich hier einfach mich wohlfühle und einfach Spaß habe und das mache, was ich liebe, Fußball spielen.
Sagt der Stuttgarter Stürmer Nick Woltemade in diesem Beitrag von Uli Schäfer. Die Mannschaft des FC Bayern München bereitet sich in Florida auf die Clubweltmeisterschaft vor. Der Bayern-Tross ist gestern in Orlando eingetroffen. Heute Vormittag Ortszeit bat Trainer Kompanie bei schwülheißem Wetter zur ersten Übungseinheit. Thomas Müller scherzte wieder einmal, man habe sogar das Gefühl gehabt, dass eine Fußbodenheizung eingebaut sei. Die Bayern schwitzten unweit von Disney World, weswegen auch Mickey Mouse und Goofy beim Training vorbeischauten. Und dann am Sonntag das erste Spiel gegen Auckland City aus Neuseeland. Borussia Dortmund spielt dann nächste Woche Mittwoch gegen Fluminense Rio de Janeiro. Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz hat bei der Dauphiné-Rundfahrt in Frankreich auch im Einzelzeitfahren überzeugt. Lipowitz belegte heute auf dem Kurs über rund 18 Kilometer den 5. Platz. Im Gesamtklassement rückte er vom 4. auf den 2. Rang vor. Er liegt 4 Sekunden hinter dem neuen Spitzenreiter Remco Evenepoel. Der Olympiasieger aus Belgien gewann heute souverän. Bei der Dauphiné-Rundfahrt sind alle Fahrer am Start, denen bei der Tour de France Chancen auf den Gesamtsieg eingeräumt werden. Der Sport mit Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sandra Schwarte. Die Ärztin Jenny de la Torre Castro war so etwas wie das Herz für die Schwächsten in Berlin. Sie behandelte in einer eigens dafür eingerichteten Praxis obdachlose Menschen viele, viele Jahre und wurde für ihre Arbeit unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Gestern ist Jenny de la Torre Castro gestorben. Liane Gruß mit einem Nachruf.
Aufgewachsen ist Jenny de la Torre Castro in den peruanischen Anden. Aufgrund des Ärztemangels in ihrer Heimat stand ihr Berufswunsch schon in der Kindheit fest.
Ich wollte einfach nur Ärztin werden, weil ich durch meine Eltern gelernt habe, auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und ich habe viele Menschen gesehen, die nicht zum Arzt gehen, nur weil sie kein Geld haben. Weil es gab damals keine Versicherung oder sowas. Und die Leute mussten immer bezahlen.
Sie bewirbt sich später für ein Stipendium in der sozialistischen DDR. 1976 war das. Studiert erst in Leipzig und kommt für die Facharztausbildung nach Ost-Berlin, wo sie an der Charité zur Kinderchirurgin ausgebildet wird.
Ich habe damals gedacht, na ja, dann, wenn es da so ein Land ist, dann geht es dort nicht ums Geld, wenn man Ärztin wird. Das heißt, es geht nur um die Menschen.
Nach dem Studium geht Jenny de la Torre Castro zurück nach Peru. Doch ihr Abschluss wird dort nicht anerkannt. Zurück in Berlin arbeitet sie als Ärztin beim Projekt Schwangere und Mütter in Not.
Da habe ich erstmal meine erste Schule gemacht, was soziale Probleme sind, was obdachlose Frauen, was sie für Probleme haben. Und ich glaube, kein Mensch allein ist dafür schuldig, das, was mit seinem Leben passiert. Die Gesellschaft trägt eine Mitverantwortung.
Ihre erste eigene Praxis für Obdachlose eröffnet Jenny de la Torre Castro 1994. Am Ostbahnhof in einem 12 Quadratmeter kleinen Kellerraum ohne Fenster. Sie ist da, wo sich obdachlose Menschen aufhalten und hat viel zu tun. Schon 1997 erhält sie für ihren Einsatz das Bundesverdienstkreuz, 2002 die Goldene Henne. Von dem Preisgeld gründet sie noch im selben Jahr die Jenny de la Torre Stiftung, mit der sie unbürokratisch medizinische Hilfe für Obdachlose organisieren möchte. Viele Auszeichnungen folgen. Jenny de la Torre Castro vertraut den Menschen und glaubt an sie.
Ich sage immer, man muss den Menschen individuell sehen, nicht über einen Kamm scheren. Und nach 25 Jahren höre ich immer noch andere Geschichten. Alles, was wir brauchen, ist Liebe, Familie, Freunde und eine Aufgabe.
Jenny de la Torre Castro, gestern ist sie gestorben. Sie geben sich am Telefon als Enkel, als Tochter oder Polizist aus und bringen dann ältere Menschen dazu, ihre gesamten Ersparnisse herauszugeben. Das ist der sogenannte Enkeltrick und der gehört längst zur organisierten Kriminalität. Internationale Ermittler und Staatsanwälte berieten heute in Teltow, wie Angehörige sich schützen können. Unser Reporter Felix Leitmeier hat mit einem der Konferenzteilnehmer gesprochen.
Die Masche ist nicht neu, aber sie funktioniert. Täglich werden in Deutschland Menschen angerufen, oft ältere, gezielt ausgesucht, weil ihr Vorname im Telefonbuch auf ein gewisses Alter schließen lässt. Dann beginnt das Schauspiel. Die Polizei hat einen echten Schockanruf nachsprechen lassen.
Ja, hallo?
Hallo, Mama!
Was ist denn?
Ich hatte einen Autounfall!
Mehr als 6600 Fälle von Enkeltrick und Schockanruf hat das BKA im vergangenen Jahr laut Kriminalstatistik registriert. Rund 1500 hat die Polizei demnach aufgeklärt. Die Schadenssumme geht in die Millionen. Der Enkeltrick-Experte des Berliner LKA, Sebastian Höhlich, kennt die aktuelle Masche der Betrüger. Nach Todesanzeigen suchen, die Nummer des Verstorbenen im Telefonbuch finden und anrufen.
In der Regel geht ja dann die Witwe ans Telefon. Dann geht das sogar so weit, dass man sagt, am Freitag ist doch die Beerdigung. In diesem sehr, sehr labilen Zustand sind die Geschädigten noch wesentlich angreifbarer und denken dann überhaupt nicht nach.
Viele glauben, das passiert mir nicht. Das wissen die Betrüger und bleiben hartnäckig.
Sie rufen von morgens bis abends an. Das geht 20, 30, 40 Mal ohne Erfolg. Aber beim 41. Anruf, da hat man dann leider Erfolg.
Dahinter stecken Profis, die in großen Callcentern arbeiten, sagt der Kriminalhauptkommissar.
Das sind Berufskriminelle. Sie stehen morgens auf und begehen Straftaten. Sie haben Ableger in allen Ländern.
Genau deshalb treffen sich heute Ermittler aus ganz Europa bei einem Treffen in Teltow. Die Konferenz in Teltow habe vor allem ein Ziel.
Wir werden dort Bekämpfungsstrategien entwickeln. Da geht es natürlich in erster Linie auch darum, dass unsere Rechtssysteme auch miteinander abgeglichen werden.
Die Polizei müsse länderübergreifender, unbürokratischer und schneller arbeiten, findet Sebastian Höhlich. Es sei aber auch wichtig, dass sich jeder Einzelne gegen die Enkeltrickbetrüger wappnet.
Wenn ihr am Wochenende bei der Oma seid, redet darüber, bei Kaffee und Kuchen, klärt auf, dass es diese Masche gibt. Am besten ist es, sich umgehend aus dem Telefonbuch streichen zu lassen.
Der Kommissar empfiehlt, mit Angehörigen ein Codewort auszumachen, um sich am Telefon erkennen zu können. Und am besten einfach auflegen.
Tricks gegen den Enkeltrick, rbb24-Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war das. Nach Brandenburg. In 20 Jahren will das Bundesland ja klimaneutral wirtschaften. Das heißt, dass alle in der Wirtschaft verursachten Treibhausgase kompensiert werden müssen. Wie die Unternehmen im Lande darauf vorbereitet werden können, das hat ein Gutachten der Wirtschaftsforscher der Prognos AG heute im Brandenburger Landtag vorgestellt. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow war dabei.
Das Rüdersdorfer Cemex-Zementunternehmen und auch das ArcelorMittal-Stahlwerk in Eisenhüttenstadt brauchen für ihre Produkte viel Energie und setzen dabei große Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids frei. Um die Arbeitsplätze und wichtige Produkte in Brandenburg zu halten und Klimaneutralität anzupeilen, schlagen die Wirtschaftsforscher von Prognos vor, unter anderem dort das Kohlendioxid künftig abzutrennen. Prognos-Projektleiter Sebastian Lübbers.
Der CO2-Preis wird langfristig und mittelfristig steigen. Das heißt, hier haben wir einen wirtschaftlichen Druck für diese Unternehmen, dass sie die Emissionen wegbekommen. Und ein Teil wäre dann die Abscheidung. Neben vielen anderen Transformationstechnologien wäre aber die Abscheidung ein zentraler Meilenstein für diese Branche, um auf netto Null zu kommen.
Im Prognosgutachten werden für die Kohlendioxidabscheidung im Land Brandenburg bis zum Jahr 2045 Investitionskosten von 2,4 Milliarden Euro errechnet. Hinzu kommen mehr als 1 Milliarde Euro für ein Leitungsnetz, um das Kohlendioxid von Brandenburgs Industriestandorten wegzutransportieren. Brandenburg werde nicht zur CO2-Lagerstätte, sagt Wirtschaftsminister Daniel Keller von der SPD.
Die derzeitigen Diskussionen sind so, dass wir uns eine Offshore-Speicherung oder eine Speicherung in den nordeuropäischen Ländern vorstellen können. Eine Speicherung in Brandenburg ist derzeitig nicht vorgesehen bei der Landesregierung. Wir wollen aber vor allem das leitungsgebundene System aufbauen, um das zu ermöglichen.
Die Brandenburger Landesregierung werde sich jetzt daran machen, eine Strategie zum Umgang mit Kohlendioxid zu erarbeiten. Gemeinsam mit Unternehmern, deren Firmen noch viel Kohlendioxid freisetzen, aber auch mit Unternehmern, die aus Kohlenstoff und Elektrolysewasserstoff synthetische Treibstoffe herstellen. Kritische Worte für die Pläne zur Abscheidung, zum Transport und zur Lagerung von CO2 findet Axel Kruschert vom Brandenburger Bund für Umwelt und Natur.
Es ist jetzt schon klar, dass kein Unternehmen diese Technologie einführen wird, ohne hochsubventioniert zu sein. Also sie müssen viel Steuergeld hineinstecken, damit das überhaupt wirtschaftlich wird. Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle, wo es meiner Ansicht nach viel sinnvoller eingesetzt werden könnte.
Zeitdruck und Entscheidungsdruck sind da. Laut Prognosgutachten müssten für die Klimaneutralität im Jahr 2045 6,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid in Brandenburg durch die CCS-Technologie vermieden werden.
Thorsten Südow war das aus Potsdam. Wir blicken nach Berlin. Fast 100.000 bedürftige Menschen versorgt hier die Tafel über ihre Ausgabestellen. Zehntausende sind es auch in Brandenburg mit Lebensmitteln. Und jetzt sucht die Tafel für den Sommer dringend freiwillige Helfer. Die Arbeit der Helfer hat sich unsere Reporterin Anke Michel am Großmarkt in der Beusselstraße zeigen lassen.
Tausende Kisten voll mit Lebensmitteln stapeln sich hier in der riesigen Halle und es riecht auch ordentlich nach Obst und Gemüse. Salat, Äpfel, Bananen, Frühlingszwiebeln, Auberginen, Nudeln, Schokoriegel, Paletten voll mit Ketchup. Von allem scheint es hier etwas zu geben. Das sind Sachen, die Bäckereien und Supermärkte gespendet haben. Sie werden dann von den ca. 30 Sprintern der Tafel hierher gebracht. Und in der Halle stehen dann die ehrenamtlichen Mitarbeitenden an großen Tischen und sortieren alles. Die zupfen zum Beispiel also welke Blätter ab oder entsorgen schlechte Ware. Und für diese Aufgabe werden noch mehr Ehrenamtliche gesucht. Tabea Pauli ist Sprecherin bei der Tafel. Frau Pauli, worum geht's denn da genau?
Ja, bei uns ist es so, dass im Sommer auf jeden Fall die Lebensmittel schneller schlecht werden. Das heißt, wir müssen noch schneller sortieren und wieder ausgeben. Und dafür brauchen wir besonders viele Leute. Außerdem ist natürlich die Sommerzeit die Urlaubszeit. Das heißt, viele Ehrenamtliche sind im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen brauchen wir möglichst viele helfende Hände.
Die Ehrenamtlichen, die hier neu anfangen möchten, für die gibt's dann auch besondere Events, ne? Was ist denn da geplant?
Ja, genau. Wir haben jetzt im Juni gestartet, dass wir eine After-Work-Schicht eingeführt haben. Da kann man ab 17 Uhr bei uns helfen. 17 bis 21 Uhr ist so die angedachte Zeit. Und im Juli haben wir ein besonderes Event geplant, am Freitag vor dem Rave the Planet. Da gibt es bei uns eine Techno-Sortierschicht, auch von 17 bis 21 Uhr mit guter Musik und guter Laune ins Wochenende starten.
Spaß bei der Arbeit haben die Mitarbeitenden hier, so wie es aussieht, auf jeden Fall. Es läuft auch jetzt zum Beispiel Musik im Hintergrund. Es herrscht hier so eine fröhliche Arbeitsatmosphäre. Susanne ist eine der Ehrenamtlichen hier. Wie lange machst du das hier schon?
Ich mache das jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren, regelmäßig einmal in der Woche. Man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen hier kennen. Die Arbeit ist sinnvoll. Ich selber bin nicht mehr berufstätig, habe also auch die Zeit und finde das auch eigentlich gut, wenn man was Vernünftiges, Sinnvolles nochmal machen kann. Aber es kommt wirklich dazu, dass es sehr viel Spaß macht.
Die neuen Helfenden, die hoffentlich schon in den Startlöchern stehen, die können sich gerne per Mail an die Berliner Tafel wenden. Und die werden dann hier auch in Schichten gerne eingeteilt.
Die Berliner Tafel sucht für den Sommer Helfer. Anke Michel war das mit ihrem Bericht. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sandra Schwarte. Nachzuhören auch in der ARD-Audiothek und auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Jasmin Becker. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Er erhielt dabei mindestens eine Stimme aus der Opposition. Aus Warschau Martin Adam.
Tusk hatte zuvor in einer Rede zur Unterstützung aufgerufen und erklärt, trotz der Niederlage gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS bei der Präsidentschaftswahl sei Kapitulation keine Option. Die Legislaturperiode laufe noch 2,5 Jahre. Die Zeit müsse man nutzen, auch wenn die Arbeit mit dem neuen Präsidenten eher noch schwieriger werde.
Die USA haben sich in Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Laut Präsident Trump ist Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen nach der Vereinbarung nicht höher als 55% steigen. Chinesische Studenten sollen weiter an Hochschulen in den USA studieren können. Die formelle Zustimmung beider Seiten steht noch aus. In der SPD wird über ein Manifest prominenter Mitglieder diskutiert, die mehr Diplomatie gegenüber Russland fordern. Sie verlangen auch weniger Aufrüstung und den Verzicht auf die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Kanzler Merz zeigte sich gelassen. Hauptstadtkorrespondentin Margareta Holzreiter.
Kanzler Merz setzt auf Einigkeit mit dem Koalitionspartner und sagt, man sei sich innerhalb der Bundesregierung in der Bewertung des Krieges Russlands gegen die Ukraine einig. Und auch was die daraus abzuleitenden Konsequenzen angehe. Er setze darauf, dass diese Geschlossenheit bestehen bleibt. Gemeinsam mit seiner dänischen Amtskollegin Fredriksen betonte Merz, für jeden, der einigermaßen klaren Blickes sei, stehe fest, dass Russland eine Bedrohung für die Sicherheit der gesamten Allianz sei.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz befinden sich alle Verletzten in einem stabilen Zustand. 9 von 11 Patienten sind aber noch auf der Intensivstation. Ein 21-jähriger Österreicher hatte gestern 9 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin erschossen. Danach tötete er sich selbst. Das Motiv ist trotz eines Abschiedsbriefs unklar. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat sich bestürzt über den Tod der obdachlosen Ärztin Jenny Della Torre gezeigt. Wegner sagte, die Stadt verliere eine wichtige Stimme im Kampf gegen die Obdachlosigkeit. Della Torre ist nach Angaben ihrer Stiftung im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Ärztin begann in den 90er Jahren am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Später eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in Berlin-Mitte. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts häufig klar bei frischen 10 bis 5 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 19 und in Fürstenberg-Havel 17 Grad. Morgen viel Sonne. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad in der Spitze. Die Zeit 21.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Um 21.33 Uhr mit Marius Zekri im Studio. Herzlich willkommen. Die Bundesregierung setzt auf einen neuen Kurs in der Asylpolitik. Eine Sache, an der man das jetzt schon erkennen kann, ist, dass die Bundespolizei an den deutschen Grenzen wieder kontrolliert und dass sie Asylsuchende zurückweist. Im vergangenen Monat, im Mai, da waren es 160 Menschen, so sagen die Behörden. Aber passen solche Sonderwege zur Idee eines gemeinsamen europäischen Asylsystems? Das ist die Frage. Und Viktoria Koopmann geht jetzt in 11KM, dem Tagesschau-Podcast, in der heutigen Folge auf die Suche nach Antworten.
Was sind eigentlich Regeln und Gesetze wert,
wenn sich viele nicht dran halten und wenn sie das Recht systematisch brechen. In Europa gilt das gemeinsame EU-Asylrecht. Es soll Schutz für Geflüchtete bieten, steht aber in der EU immer mehr für Streit, Abschottung und Alleingänge, auch in Deutschland. Die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz verspricht einen strikteren Kurs in der Asylpolitik und lässt die Landesgrenzen kontrollieren. Katrin Schmidt berichtet als ARD-Korrespondentin aus Brüssel. Mit ihr besprechen wir heute, inwiefern sind solche nationalen Sonderwege mit dem gemeinsamen EU-Recht vereinbar? Was gilt in Europa und was nicht? 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Hallo Katrin.
Hallo Viktoria.
Katrin, lass uns starten mit einem Schlüsselmoment in der vergangenen Woche. Da ist der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU vor die Kameras getreten für ein Pressestatement. Wie war das?
Ja, hab mich schon gewundert. Das war ja auch ein relativ kurzer Auftritt.
Sehr geehrte Damen und Herren, es hatte heute einen Einzelfallbeschluss des Verwaltungsgerichts Berlin gegeben.
Der hat ja wirklich im allerersten Satz auch gleich diesen Interpretationsrahmen der neuen Regierung da vorgegeben.
In diesem Statement von Alexander Dobrindt, da geht es um einen Beschluss vom Berliner Verwaltungsgericht. Da ging es um die Frage, inwiefern Asylsuchende an der deutschen Grenze abgewiesen werden dürfen. Drei Somalier hatten geklagt und das Gericht hat im Eilverfahren entschieden, dass ihre Zurückweisung an der Grenze rechtswidrig war.
In diesem Einzelfallbeschluss geht es um drei Somalier, die versucht haben, am 2. Mai bereits die deutsche Grenze von Polen Richtung Deutschland zu überqueren, sind dabei zurückgewiesen worden.
Und er hat da so Wort für Wort abgelesen, immer wieder runtergeschaut.
Wir streben das Hauptsacheverfahren hier an. Es handelt sich ja um einen Eilbeschluss.
Irgendwie auch so ein bisschen gestockt, sich auch irgendwie wiederholt, selbst in dieser kurzen Zeit.
Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist.
Aber trotzdem wollte da irgendwie unbeirrt wirken und weiter sagen, wir haben ja hier einen klaren Kurs. Das ist ja schön und gut, was die da jetzt erzählt haben, aber das ändert ja im Prinzip nichts.
Es handelt sich ja um einen Eilbeschluss. Das heißt, das Hauptsacheverfahren wird von uns entsprechend auch angestrebt und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Das heißt, Deutschland weist nach wie vor Menschen, die Asyl suchen, an der Grenze ab, obwohl es laut diesem Gerichtsurteil, wie im Vorhinein von vielen vorhergesagt, nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Und zwar nicht mit der sogenannten Dublin-Verordnung. Gegen welche Regeln da drin verstößt Deutschland damit genau, Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückzuweisen?
Wenn jemand an der deutschen Grenze ankommt und nach Asyl fragt, kann man zu dem nicht sagen, heute nicht, du hast genau 3 Minuten Zeit und drehst dich bitte wieder um, sondern es gibt die Pflicht zu prüfen, welches Land zuständig ist für diese Person, das dann auch rückzukoppeln und eben, wenn abgeklärt ist, wir überstellen diese Person jetzt, also schieben sie ab, könnte man auch sagen, erst dann kann das auch gehen. Wird ja auch gerne in Medien mal gesagt, das seien ja irgendwie umstrittene Zurückweisungen von Asylsuchenden. Umstritten ist da eigentlich auch schon ein süßes Wort dafür. Die sind in den allermeisten Fällen rechtswidrig.
Also Deutschland muss nach dem Dublin-Verfahren prüfen, welches Land für den Asylsuchenden zuständig ist. Und das ist das EU-Land, das der jeweilige Asylsuchende zuerst betreten hat. Und dort im ersten Land, das man betritt, muss man laut Asylrecht auch den Antrag auf Asyl stellen. Jetzt hat Deutschland keine EU-Außengrenze und ist umgeben von Nachbarländern. Wenn man danach geht, versteht man die Annahme, dass Deutschland nicht zuständig ist, wenn Menschen aus Nachbarländern kommen, wie in diesem Fall aus Polen. In der Realität gehört Deutschland aber zu den Ländern mit den meisten Asylanträgen in der EU. Wie passt das denn zusammen?
Du hast natürlich völlig recht. Die allermeisten Menschen, die an der deutschen Grenze ankommen, sind durch andere EU-Länder gekommen, so wie jetzt auch in dem Fall. Die drei Somalier, die da geklagt haben, oder eine Frau, da war ja da doch auch drunter, die kamen über Litauen, Polen nach Deutschland. Mhm. Klar, da sind wir nicht zuständig. Es ist aber manchmal auch nicht so ganz schwarz-weiß. Es gibt auch noch etwas, was heißt familiäre Verbindung in ein Land. Mhm. Da hat sich jetzt, glaube ich, auch die Somalierin drauf berufen, die eine Tante in Deutschland hat. Das muss dann auch geprüft werden, sagt sie zumindest. Ne? Also es ist nicht komplett klar, dass Deutschland nicht zuständig ist, mhm. auch wenn es praktisch häufig der Fall wäre nach diesen Regeln.
Es gibt aber ja auch eigene Migrationsgesetze in den eigenen Ländern. Wer bestimmt denn jetzt dann eigentlich schlussendlich die Asylpolitik? Die EU oder die Mitgliedstaaten?
Also es gibt eine ganz klare, kurze Antwort darauf, die besagt, es gelten die EU-Regeln. Mir ist an der Stelle immer ganz wichtig zu sagen, nicht weil Brüssel von sich aus irgendwie meint, sie wollten den Staaten jetzt sagen, was sie zu tun und zu lassen haben in Sachen Migrationspolitik, sondern weil sich die EU-Staaten gemeinsam darauf committet haben und Brüssel hält die Fäden zusammen und versucht, das alles aufrecht zu erhalten oder auch weiterzuführen. Das ist ja der ganz wichtige Punkt, über den wir heute auch sprechen. Nicht, weil man sich diese Macht genommen hat, sondern weil das ja absichtlich auf diese Ebene geschoben wurde. In dem Fall war es ja so, dass wohl der Innenminister Alexander Dobrindt die Bundespolizisten angewiesen haben soll, nach deutschem Recht zu handeln, wonach das in Ausnahmefällen also möglich ist. Und das kann man nur machen, wenn man quasi auf EU-Ebene signalisiert, die öffentliche Ordnung ist bedroht, die innere Sicherheit ist bedroht. Wir müssen quasi jetzt für diesen Einzelfall einmal nationales Recht vor EU-Recht stellen können.
Ne? Ja.
Artikel 72 des entsprechenden EU-Vertrags gibt es auch her, der wird jetzt oft zitiert. Und dafür muss man diese Notlage aber begründen, damit man quasi diese Geltung umkehren kann und sagen, in dem Fall gilt jetzt nationales Recht. Das ist so das Verfahren letztendlich, das offensichtlich nicht gut genug begründet war.
Das Gericht hat in diesem Beschluss ausgeführt, dass die Begründung für unsere Maßnahmen dezidierter hätte sein sollen. Das heißt, wir kommen auch dieser Forderung entsprechend nach und liefern die dezidierteren Begründungen.
Trotzdem ist die Union davon überzeugt, langfristig noch juristisch Recht zu bekommen. Das hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt letzte Woche zum Beispiel gesagt in der ARD bei Maischberger.
Nein, es geht nicht um Rechtsbruch, sondern das, was ich tue, ich versuche, das Recht wieder durchzusetzen in Europa. Das ist das Ziel. Mhm. Und deswegen habe ich eine ganze Reihe von Maßnahmen, die ich umsetze. Und dazu gehört auch die Zurückweisung an den Grenzen.
Und auch Bundeskanzler Friedrich Merz hält daran weiter fest.
Wir haben gestern eine vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, die Spielräume hier möglicherweise noch einmal etwas einengt. Aber die Spielräume sind nach wie vor da.
Wie schaut man denn in Brüssel, also bei der EU, auf diesen ziemlich unbeirrbaren Kurs von der deutschen Regierung?
Man distanziert sich im Prinzip ein Stück weit davon, aber leise. Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was hier und da jetzt auf nationale Lösungen setzt, um einen kurzfristigen Effekt da zu erreichen. Also Italien und Griechenland haben ja auch die Leute dann weiterziehen lassen, wohl wissend, dass sie eigentlich registrieren lassen müssten. Ne? Immer wieder. Das sind die Ankunftsländer, aber eben nicht die Hauptzielländer.
Österreich gehen die geplanten Änderungen beim EU-Asylrecht nicht weit genug.
Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen. Es braucht in Bulgarien einen Zaun, der muss mit finanziellen Mitteln der Europäischen Union unterstützt werden.
Die Niederlande, da ist vergangene Woche ja die Koalition geplatzt. Mhm. Vor allem, weil man sich über den Asylkurs da nicht einig wurde.
Der Rechtspopulist Geert Wilders wollte eine wesentlich schärfere Asylpolitik, einen Aufnahmestopp etwa und den Einsatz von Soldaten an den Grenzen.
Also die Sachen, die Geert Wilders versprochen hat, die widersprechen EU-Recht.
Wir wollen meteen einen totalen Asylstopp. We willen intensieve grenscontroles. We willen iedere, maar dan ook iedere asielzoeker direct aan de grens terugsturen.
Worüber auch oft gesprochen wurde, solche Pushbacks.
Griechenland muss wegen eines sogenannten Pushbacks an der Grenze zur Türkei Schadensersatz an die Betroffenen zahlen. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Nach Ansicht der Richterinnen und Richter gibt es starke Anzeichen dafür, dass Griechenland Flüchtlinge in der Grenzregion zur Türkei systematisch und massenhaft zurückweist.
In Finnland wurde darüber seit langem diskutiert. Das Gesetz sieht nun vor, dass sogenannte Pushbacks an der über 1300 Kilometer langen Grenze möglich sind. Das bedeutet, dass Migrantinnen und Migranten an der Grenze direkt abgewiesen werden dürfen, ohne vorheriges Asylverfahren.
Es sind ja viele Länder, die jetzt Dinge machen, die eigentlich so im EU-Kontext nicht vereinbart waren. Zurzeit ist es gerade wie so ein Trend.
Brüssel beobachtet das also, dass hier und da EU-Asylrecht nicht richtig umgesetzt wird und schreitet da aber nicht so richtig ein. Also wie positioniert sich denn die EU aber insgesamt dazu?
Also hier muss man, glaube ich, natürlich einmal auseinanderhalten. Die EU-Kommission kann nie einfach Strafen verhängen und sagen, ihr macht das hier nicht ordentlich. So kurz gegriffen ist es nicht. Sie kann es im Prinzip immer nur wieder anprangern. Und da gab es eben eine Szene.
Good morning and welcome on this Europe Day.
Am Europatag, 9. Mai.
Today we have the pleasure of having with us Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany, Friedrich Merz, and President of the European Commission, Ursula von der Leyen.
Da war Friedrich Merz zum ersten Mal als Kanzler. Schon oft in Brüssel, hat ja selber mal im EU-Parlament ganz früher seine Karriere begonnen, aber war zum Antrittsbesuch als Kanzler dort.
Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich. Es ist eine Freude, dass du so früh die Reise direkt nach Brüssel zu den Institutionen angetreten bist und das am Europatag, das spricht für sich selbst.
Das hätte ein schöner Wohlfühlbesuch werden können. Aber er hat das wirklich auch nochmal genutzt, um mal erstmal zwei, drei auch klare Botschaften nochmal zu hinterlassen. Und die eine war eben auch das, was wir hier im Wahlkampf gesagt haben. Wir werden auch Asylsuchende an der Grenze abweisen. Wir werden die Kontrollen intensivieren, die ja auch schon ein Problem sind eigentlich für die europäische Idee und den Schengen-Raum, der ja Grenzfreiheit verspricht. Er hat gesagt, wir machen das.
It is with that spirit that we agreed the pact on asylum and migration.
Von der Leyen stand neben ihm, hat sich das alles angehört und hat dann komplett auf einer anderen Schiene einfach weitergemacht und hat alles aufgezählt, was die neuen europäischen Asylregeln schon bringen.
I'm pleased to announce today that we will provide an additional 3 billion euros for that topic.
Und du kannst natürlich daraus interpretieren, ich distanziere mich komplett von dem, was jetzt hier der Kanzler da vorhat.
Okay, aber so richtig deutlich angeprangert hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen das nicht. Hat denn Brüssel etwas in der Hand, wenn einzelne EU-Mitgliedstaaten in Sachen Asylpolitik eigene Wege gehen?
Im Prinzip schon, zumindest theoretisch. Also, wie gesagt, es ist nicht eine politische Entscheidung, Kommission oder was sanktioniert oder verhängt Maßnahmen, sondern es muss halt vor Gericht gebracht werden. Je mehr es angeprangert wird, desto eher findet sich wahrscheinlich auch ein Kläger, sei es jetzt wirklich eine Person, die sagt, mein Asylverfahren wurde hier nicht ordentlich durchgeführt, oder Organisationen, Flüchtlingsschutzorganisationen, die möglicherweise eine Klage vor Gericht bringen und die bis zum EuGH, zum Europäischen Gerichtshof kommt. So wäre das Verfahren. Und das, dass der Europäische Gerichtshof da ein Urteil auch wirklich spricht, das gab es jetzt vor allem einmal bei diesem konkreten Thema gegen Ungarn.
Der Europäische Gerichtshof spricht von einer außergewöhnlich schweren Verletzung des EU-Rechts durch das EU-Mitglied Ungarn. Hintergrund ist, Ungarn hat ein Urteil des EuGH zu seiner Asylpolitik nicht umgesetzt.
Und die hatten es also vor Jahren mal so eingerichtet, dass sie Geflüchtete, die irgendwie in Ungarn ankommen, an der Grenze nach Serbien gefahren haben, dort zwischenzeitlich in so Transitzonen sogar festgehalten, inhaftiert, könnte man sagen, ja, und gesagt, ihr müsst hier gucken und euren Asylantrag stellen. Nach Ungarn kommt der erstmal überhaupt nicht rein. Also widerspricht ja komplett auch den Regeln.
Die Strafe dafür 200 Millionen Euro und ein Zwangsgeld von 1 Million Euro ab heute für jeden Tag, den Ungarn das Urteil aus Luxemburg nicht umsetzt.
Okay, also die sollten zahlen. Wie hat Ungarn reagiert?
Ja, wie zu erwarten, haben natürlich nicht gezahlt. Und Ungarn nimmt de facto niemanden.
Und kommt Ungarn damit durch? Oder welche Möglichkeiten hat hier die EU?
Man wird sehen, wie das geregelt wird, ob man das wiederum irgendwann abziehen kann von Mitteln, die Ungarn quasi über den EU-Haushalt zustehen. Das ist eine ungeklärte Frage. Insofern haben wir mit Ungarn jetzt ein Land, die im Prinzip mit den Achseln zucken und sagen, lass den EuGH da mal urteilen. Was aber jetzt auch eine sehr neue Entwicklung ist, dass öffentlich darüber gesprochen wird, dass doch bitte all diese Gerichte, sei es der EuGH, sei es vor allem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, doch vielleicht mal überdenken sollten, ob ihre Richtlinienstandards noch so zeitgemäß sind. Also es gab jetzt ganz kürzlich einen offenen Brief, den haben vor allem die beiden Damen Mette Frederiksen und Giorgia Meloni, also die Regierungschefin von Dänemark und Italien, gemeinsam aufgesetzt.
We cannot ensure the safety of our populations in Europe if we are not in control with our external borders.
Und dann werden uns immer Steine in den Weg gelegt durch Gerichte, die aber sagen, so geht es nicht und so geht es nicht. Das ist jetzt verkürzt gesagt die Gemengelage. Das ist eine Diskussion, die wurde angestoßen, die passt offensichtlich in die Zeit.
Ja, und in diesem offenen Brief, da fordern Giorgia Meloni und Mette Frederiksen eine grundlegende Neuausrichtung der europäischen Asylpolitik mit mehr nationaler Kontrolle.
Und da haben dann sich noch andere angeschlossen, die sagen, im Prinzip müsse auch mal der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seine Standards hinterfragen. Also ich fasse das jetzt ganz grob zusammen, ne? Ob das alles noch so zeitgemäß ist.
Perché se c'è qualcosa che, diciamo, questo tempo ci ha insegnato è che dobbiamo saper ragionare con schemi nuovi senza paura di affrontare i problemi.
Die wirklich sagen, wir brauchen sozusagen eine Debatte darüber, inwiefern Gerichte noch nach Maßstäben urteilen, die noch in die Zeit passen.
Es geht also längst nicht mehr nur um Länder wie Ungarn, die sich bei der EU-Asylpolitik nicht an bestehendes Recht halten, trotz Sanktionen, sondern mehrere EU-Länder fordern eine Reform des aktuellen EU-Asylrechts. Dabei hat es zuletzt schon Anpassungen gegeben. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich vor 2 Jahren auf eine große Reform geeinigt.
Fast 12 Stunden Verhandlung, aber am Ende eine Einigung. Die EU-Staaten beschließen eine Asylreform.
Das ist ja das große Asyl- und Migrationspaket. Also alle immer beteiligt, ne? Die gewählten Abgeordneten im Parlament, die Staaten im Rat und dann eben der Kommissionsapparat sozusagen. Ewig verhandelt, um diese neuen Regeln ins Werk zu setzen. Die wurden im vergangenen Jahr, so jetzt ziemlich genau ein Jahr her, war ich dabei in Gent, will nochmal feierlich auch verabschiedet, nachdem alle zugestimmt hatten, ne? Und das ist jetzt der neue Kompass.
Damit wird das Asylverfahren deutlich verschärft. An den EU-Außengrenzen soll künftig eine Vorprüfung stattfinden. Wer gute Aussichten auf Asyl hat, soll weiterhin ein reguläres Asylverfahren in der EU bekommen. Menschen mit schlechter Bleibeprognose, zum Beispiel aus Marokko oder Tunesien, sollen ein Asylschnellverfahren an der Außengrenze durchlaufen.
Das Ganze ist im Sommer 2026, noch ein gutes Jahr, vollständig umgesetzt. So ist der Plan. Dann wird das komplett gelten. Bis dahin gelten noch die alten Regeln, wo auch Dublin und so weiter dazugehören, von denen ja jeder weiß, dass das in der Ganzheit nicht mehr so funktioniert. Wir haben also so eine bisschen merkwürdige Zwischenphase, sag ich mal, die auch bisschen die Lücke lässt, so kommt das ja vielleicht auch alles zustande, dass dann da jeder mal bei sich guckt, wie er sich jetzt in dieser Zwischenphase da genau verhält und natürlich auch viel, ja, einfach Politik und Wahlkampf und zum Teil auch Populismus dabei. Ne? Das ist sozusagen die Lücke, die diese Zeit jetzt hier in 2025 bietet. Die alten Regeln funktionieren nicht, die neuen sind noch nicht komplett in Kraft.
Ja, das neue gemeinsame europäische Asylsystem, das heißt kurz GEAS, also G-E-A-S, das hat ja unfassbar viele Punkte. Was ändert sich da jetzt konkret, wenn es um die Frage geht, wie EU-Länder mit Asylsuchenden umgehen müssen?
Also wir können über das GEAS in Gänze auch lange sprechen, hat viele Kapitel, ganz viele einzelne Maßnahmen. Und ein wichtiges zum Beispiel ist auch, dass Abkommen mit sogenannten Drittstaaten geschlossen werden. Mhm. Also Beispiel Nordafrika, wir haben das erste Abkommen war mit Tunesien, Marokko, Algerien, es geht immer noch weiter. Ne? Mhm.
Also mit Drittstaaten heißt, ist gemeint ein Staat außerhalb der EU.
Ja, genau. Mhm. Und diese Staaten kriegen auch sehr viel Geld aus der EU. Fördermittel für dies, das, jenes, aber eben auch für ihren Grenzschutz, also hier Coast Guard und so weiter. Also die sollen einfach gucken, dass sie die Leute an der Überfahrt hindern, dass sie auch Schlepper bekämpfen. Aber das funktioniert. Und es kommen deutlich weniger Menschen in die EU in diesem Jahr schon. Es geht ganz viel um diese Abschreckungswirkung natürlich bei diesen Sachen auch.
Wenn das neue GEAS jetzt kommt, also das gemeinsame europäische Asylsystem, die neuen Regeln also vollständig in Kraft sind, führt das dann vielleicht wieder zu mehr Gemeinsamkeit unter den EU-Staaten, vielleicht auch zu mehr Klarheit? Oder glaubst du, dass sich der Trend fortsetzen wird, dass immer mehr EU-Länder sozusagen ihr eigenes nationales Süppchen kochen?
Also ich kann jeden verstehen, der aus Nachrichtenkonsumentenperspektive auch komplett den Überblick verliert. Was gilt denn jetzt eigentlich? Jetzt haben wir eine Rückführungsrichtlinie noch beschlossen vor wenigen Monaten in Brüssel, die nochmal sagt, wie schaffen wir das eigentlich, dass Leute, die abgelehnt sind, auch schneller dann auch rauskommen. So, das ist ja eine Frage, die uns in Deutschland sehr umgetrieben hat, nachdem wir ein paar Anschläge hatten von abgelehnten Asylbewerbern und so weiter. Das ist das große Rad. Und daran wird geschustert, also es wird umgesetzt und auch nachjustiert in Brüssel. Es wird immer verbindlicher. Und am Ende glaube ich an die Macht des Faktischen, dass sich das auch dann durchsetzt, ne? Und dass wir diese Einzellösung vielleicht dann auch weniger sehen müssen. Das ist schon ein Buch für alle, ja? Und nicht gemacht, um Einzellösungen weiter voranzutreiben. Aber grundsätzlich glaube ich schon, jeder weiß, daran hat sich nichts geändert, dass sich die ganze Thematik Migration steuern, begrenzen, besser managen, wenn überhaupt, nur im EU-Kontext lösen lässt. Man könnte auch, wenn wir jetzt nicht in einem heißen politischen Wettbewerb wären, sagen, alles klar Leute, entspannt euch, wir sind ja offensichtlich auf dem richtigen Weg. Das geht ja nun leider dann oft nicht, ne? In kurzfristig politischem Denken oder in Wahlkampf und Wahlversprechen einlösen. Dann wird dann halt hier und da Sachen gemacht, die mit der großen Brille oder mit der europäischen Brille nicht wirklich sinnvoll sind. Die sind zum Teil gegen EU-Recht, ja, haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Sie bringen auch nicht viel, vielleicht, ne? Außer irgendwie so einen kurzfristigen Effekt, aber darum geht's dann ja auch häufig einfach, ne? Und ja, vielleicht kann man das aussitzen und sagen, bald haben wir dann den großen Rahmen, der aber ja auch nie fest und starr da sitzen wird, sondern du wirst immer nachjustieren müssen, es wird immer Debatten geben, ob man nicht noch mehr machen müsste und so weiter. Aber es gibt schon Aussicht auf eine stabilere Situation. Am Ende wird es diesen europäischen Weg da hauptsächlich geben und um den wird immer weiter gestritten werden. Also die EU wird da nicht dran zerbrechen, glaube ich. Wenn ich eins noch sagen darf, wichtig ist es ja auch manchmal so die B-Note, ne? Wie verhält man sich auch? Und da darf man ja auch um eins in der EU nicht umherreden. Es gibt natürlich auch einen Blick auf Vorbilder. Das sind die großen Länder, das sind die Gründungsstaaten. Und da gehört natürlich ganz zuvorderst Deutschland dazu, als größtes EU-Land, also bevölkerungsstärkstes, als das, was den größten Anteil am EU-Budget hat. Jeder vierte Euro kommt aus Deutschland. Also einfach aufgrund der Macht und der Größe ist es natürlich überhaupt nicht unentscheidend oder sehr entscheidend, ich formuliere es andersrum, wie sich Deutschland auch verhält. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn Deutschland als das zentrale Land all seine Grenzen kontrolliert, jetzt da auch Leute zurückweist. Was bringt das wirklich, außer diesen kurzfristigen, wir haben jetzt einen harten Kurs, ne, diese politische Message auch an die Wählerschaft. Es kostet aber auch irgendwie Glaubwürdigkeit. Also wenn das größte, wohl wichtigste Land in der EU da dann auch darauf auf den europäischen Gedanken jetzt kurzfristig da pfeift und sagt, wir machen das jetzt trotzdem, hat es auch eine symbolische Wirkung. Also ich glaube nicht, dass es das wert ist.
Soweit die Einschätzung unserer Korrespondentin im ARD-Studio Brüssel, Katrin Schmidt. Im Tagesschau-Podcast 11KM mit Viktoria Kobmann. Diese Folge und alle anderen Folgen finden Sie übrigens auch in der ARD-Audiothek. Die gibt's als App für Ihr Handy. Die gibt's aber auch online im Internet. Und eine neue Folge, die gibt es morgen früh um 6 und dann überall dort, wo es Podcasts gibt.
Zwischen Größenwahn und politischem Kalkül.
Amerika, wir müssen reden.
Der Zustand Amerikas beschäftigt Ingo Zamperoni nicht nur als Moderator der Tagesthemen,
sondern bei uns zu Hause wird weiter diskutiert.
Mit seiner Frau, der US-Journalistin Jif Bergenon.
Wir müssen miteinander reden, weil sonst es wird nur schwerer. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben.
Aus tragischem Anlass eine besondere Folge unseres Podcasts.
Wir kommen gar nicht drum herum, zu erwähnen und das eben zu thematisieren, dass dein Papa Jif jetzt verstorben ist.
Politik war diese Verbindung. Und wir hatten immer verschiedene Meinungen, seit ich, glaube ich, 18 war, seit ich alt genug zu wählen war. Und wir hatten eine Art zu diskutieren, zu streiten, wie in einer Debatte, in einer sportlichen Debatte. Aber am Ende hatten wir immer, ich hab dich lieb gesagt, am Ende der Diskussionen.
Amerika, wir müssen reden. alle Folgen in der ARD Audiothek.
Soweit noch ein weiterer Podcast-Tipp. Vielleicht fürs Wochenende oder für Ihre nächste freie Zeit. Das war der ARD-Infoabend aus Hamburg vom NDR mit Marius Zekri. Gleich in einer Minute geht's weiter mit den Nachrichten und dann der ARD-Infonacht. Und da begleitet sie Milad Kupoy, gut informiert, durch die restlichen Stunden dieses Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwochabend. Machen Sie es gut. Tschüss.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Pokoing Choing. Guten Abend. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Dabei bekam er mindestens eine Stimme aus der Opposition. Aus Warschau, Martin Adam.
Tusk hatte zuvor in einer Rede zur Unterstützung aufgerufen und erklärt, trotz der Niederlage gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS bei der Präsidentschaftswahl sei Kapitulation keine Option. Die Legislaturperiode laufe noch 2,5 Jahre. Die Zeit müsse man nutzen, auch wenn die Arbeit mit dem neuen Präsidenten eher noch schwieriger werde.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat sich bestürzt über den Tod der obdachlosen Ärztin Jenny de la Torre gezeigt. Wegner sagte, die Stadt verliere eine wichtige Stimme im Kampf gegen die Obdachlosigkeit. De la Torre ist nach Angaben ihrer Stiftung im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Ärztin begann in den 90er Jahren am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Später eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in Berlin-Mitte. Beim Aufbau der neuen Uniklinik in Cottbus soll die Bevölkerung eingebunden werden. Das hat die Medizinische Universität Lausitz-Karl Thiem angekündigt. Geplant seien Informationsveranstaltungen in den Kreisen und in Cottbus. Das sagte der Vorsitzende des Gründungsvorstandes Eckhard Nagel im Wissenschaftsausschuss des Brandenburger Landtags.
Auf Vorschlag des Innovations- und Netzwerkrates werden wir Orte und Strukturen identifizieren, wo wir mit der Partizipation der Bürgerinnen und Bürger die Frage klären, was ist die Erwartungshaltung an dieses Projekt und woran würden die Bürgerinnen und Bürger messen, dass wir in 5 oder in 10 Jahren Erfolg haben.
Die in Berlin-Spandau entdeckte Weltkriegsbombe ist am Abend kontrolliert gesprengt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Blindgänger war in einem Waldgebiet im Ortsteil Klado gefunden worden. Laut Polizei mussten für die kontrollierte Sprengung rund 90 Menschen vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Bundeskanzler Merz zeigt sich gelassen angesichts der Kritik in der SPD an der Verteidigungspolitik. Innerhalb der Regierung sei man sich zwischen Union und SPD einig über die Konsequenzen aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, sagte er. Man setze darauf, dass diese Einigkeit erhalten bleibt. Unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans hatten eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau gefordert. Sie kritisieren die Aufrüstung und die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen.